Guten Abend, guten Morgen, guten Tag, was auch immer. Hier ist der Sneakpot Folge 526. Wir gehen heute auf einen epischen Roadtrip von Montana nach Nebraska und vielleicht wieder zurück oder auch nicht, wir werden sehen. Jedenfalls bei mir ist die fluchende Mutter Claudia Nördinger.
Hallo. Oh, jetzt hätte ich eigentlich fluchen müssen, oder? Und der vertrottelte Vater ist Robert Krüger.
Da lang oder da drüben?
Ja, wir sind schon mit dem Auto unterwegs.
Ach so, na dann. Gut, es geht um den Film Nebraska und den hast du gesehen und zwar auf Amazon, weil es nicht mehr, es war jetzt kein Sneak-Film. Erzähl uns davon, worum geht's?
Ja, also wir haben leider nichts kinotechnisch Aktuelles in der Pipeline, allerdings nächste Woche, da kommt's ganz dick, ich schaue nämlich diese Woche Phantom Thread und Shape of Water, also dann haben wir Neues zu sehen. Aber diese Woche nehmen wir noch mal was bisschen Älteres, und zwar aus dem Jahr 2013. Der vorletzte Film von Alexander Payne, der aktuell ist ja Downsizing, gerade in den Kinos. Ansonsten kennt man Alexander Payne natürlich wegen Sideways und About Schmidt und The Descendants und so weiter. Ja, und Nebraska war 2014, vielfach auch Oscar nominiert, hat nichts gewonnen, aber eben durchaus zur Kenntnis genommen. Es geht um einen Roadtrip von einem doch schon der fortgeschrittenen Alter, etwas vom Alkohol gezeichnet und vielleicht leicht vertrottelten Vater, gespielt von Bruce Stern, und seinem Sohn, gespielt von Will Forte. Und dieser Roadtrip, der ergibt sich daraus, dass Bruce Stern eben irgend so ein Flugblatt bekommt, wo drauf steht, dass er 1 Million gewonnen hat, wie man sowas halt manchmal bekommt, oder heutzutage bekommt man es per E-Mail oder was auch immer. Und er jetzt eben davon überzeugt ist, dass er 1 Million gewonnen hat. Und weil man sowas, also so einen Gewinn ja dann nicht irgendwie fernmündlich oder auf irgend sonst einem Weg sich auszahlen lässt, weil man niemandem vertrauen kann und so, möchte er jetzt nach Nebraska fahren, wo diese Firma, bei der er das gewonnen hat, sitzt und möchte sich seinen Gewinn abholen.
Aber es und ist schon so, sagen, dass es Verarsche ist, oder? Also den Gewinn gibt es nicht wirklich.
Ja, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Das wäre, okay. Ich würde jetzt quasi das Ende des Roadtrips, das potenzielle
dann vorwegnehmen. Dann frage ich anders. Man gewinnt am Anfang den Eindruck, dass das Quatsch ist. Also dass der ist vertrottelt und das stimmt alles nicht.
Ja, ja, also es ist ganz auf jeden Fall so, dass alle um ihn rum sagen, okay, der hat's nicht mehr, der Alte. Und sein Sohn Will Forte ist nicht so, dass der daran glaubt, natürlich, aber man hat das Gefühl, er versucht ihn erstmal so davon abzubringen, aber es ist halt so eine fixe Idee. Und dann irgendwie bietet er sich halt an, mit ihm dahin zu fahren. Einerseits, weil ihm, glaube ich, sein Vater auch leid tut und weil er irgendwie ihm diese Illusion jetzt nicht so brutal nehmen möchte und vielleicht auch, weil er so das Gefühl hat, es wäre schön, noch mal Zeit mit ihm zu verbringen, weil er vielleicht nicht mehr so lange da ist und so. Und weil sie auch ein schwieriges Verhältnis haben und so. Also er hat so alle möglichen Gründe dafür, aber natürlich nicht, dass er daran glaubt, dass es da 1 Million zu holen gibt oder sowas. Und auf dem Weg dorthin machen sie auch noch Halt in einer Kleinstadt, wo sie früher mal gelebt haben. Also sehen auch noch ein paar Personen aus der Vergangenheit. Ja, und viel mehr braucht man jetzt eigentlich gar nicht über die Handlung zu erzählen. Dieser Film ist schwarz-weiß.
Ich wollte gerade sagen, die Fotos, die ich gerade so parallel angucke, alles schwarz-weiß? Okay.
Ja, er ist schwarz-weiß. Und ich meine, alles, was man jetzt so an Fotos sieht, Ausschnitt, in Oscars hat man ja dann ein paar Ausschnitte gesehen und so. Also ich, wie gesagt, der Film ist von 2013. Ich habe ihn damals schon zur Kenntnis genommen, aber ich hatte überhaupt keine Lust, ihn anzuschauen. Und zwar, obwohl ich eigentlich alles, was ich von Alexander Payne gesehen habe, hat mir ganz gut gefallen oder sogar sehr gut gefallen. Ich kann nicht so richtig erklären, wo dieser Widerstand gegen den Film herkam. Ich hatte so eine Vorstellung davon, was für eine Art von Film das ist. Eben auch, weil man schon im Trailer und so merkt man eben, dass der Vater schon eben nicht so ganz alle hat und irgendwie auch nicht auf eine komödiantisch lustige Weise, sondern man dachte dann so, oh, okay, ich weiß nicht, ob ich das will, so ernsthaft. Und jetzt habe ich ihn eben gesehen und habe eigentlich festgestellt, dass er nicht der Film ist, von dem ich gedacht habe, dass er es ist. Er ist sehr, also er ist lustig, er, auf irgendeiner Ebene ist er schon vielleicht ein bisschen eine Komödie. Er ist gleichzeitig auch ein bisschen tragisch, aber eher dadurch, dass viele Sachen, die er beobachtet an diesen Personen, sind einfach so aus dem Leben gegriffen und erscheinen einem so überzeugend. Und so vieles an dieser Vater-Sohn-Beziehung und an allen Figuren in diesem Film ist einem, ja, war auf eine Weise, die eben manchmal auch ein bisschen schwer zu ertragen ist. Aber nicht auf eine Weise, die irgendwie unangenehm auf die Tränendrüse drückt oder versucht, so künstlerisch zu sein oder so Oscar, irgendwie Oscar-heischend daherkommt oder so. Nichts davon. Es hat durchaus was sehr, der Film hat so was Gelassenes und auch an Stellen, wo man es nicht erwarten würde, fast Fröhliches und so. Und er macht richtig gute Laune. Also es ist wirklich ein sehr, sehr gut beobachteter, kluger, sehr gut geschriebener, hervorragend gespielter Film. Also diese beiden Hauptfiguren sind also absolut perfekt, meiner Meinung nach. Und auch die anderen Figuren sind sehr gut besetzt. Und ja, also für mich, ehrlich gesagt, ein Film, an dem ich keine Schwäche erkennen kann.
Meine erste Assoziation, als du die Geschichte so ein bisschen zusammengefasst hast, ging in die Richtung The Straight Story von David Lynch.
Ja, ja, also ja. Ja. Also ich finde schon, dass es da ein paar Verwandtschaften gibt. So. Ich finde eigentlich, das ist natürlich jetzt ein bisschen lustig, das zu sagen, aber ich finde eigentlich, dass Nebraska noch ein bisschen näher dran ist an der Realität, halt weniger so ein Stück weit Märchen ist. Also ich finde ja schon, dass Straight Story so ein bisschen so einen Aspekt hat, wo du halt auch denkst,
ja, weil du sagst, dass es lustig ist, weil Straight Story halt auf einer wahren Geschichte basierte.
Genau.
Aber ja, halt, ja. Ich verstehe, was du meinst. Es ist so abgehoben, so komisch, so durchgedreht irgendwie.
Ja, und hier ist es eher so, dass du beobachtest eben, wie der ist. Und vieles daran hat mich auch erinnert, daran, wie zum Beispiel meine Mutter zum Teil mit ihrer Mutter so umgegangen ist, als meine Oma im Hirn eben abgebaut hat und so. Wie man mit jemandem redet, der eben schon lange oder schon immer ein Teil deines Lebens ist, den du sehr gut kennst, aber der jetzt einfach im Hirn nicht mehr so richtig mögen. Und manches daran ist eben irgendwie auch traurig und schrecklich. Aber gleichzeitig ist die Geschichte das eben nicht und so. Und ich finde einfach, dass der Film so nah dran an vielem ist, was man vielleicht erkennt und dann eben trotzdem seine ganz eigene Geschichte erzählt. Also deswegen finde ich, dass er eben der Wirklichkeit stärker verhaftet ist, als Straight Story das ist. Und darum geht es eben auch. Es geht um Familie und Vater-Sohn-Beziehung und das Altern und wie man vielleicht auch mit früheren Teilen seines Lebens umgeht, wenn man älter wird. Um all solche Dinge geht das. Im Prinzip. Aber ich glaube, genau das, was ich jetzt sage, erzeugt bei dir und bei den Hörern möglicherweise genau die Vorstellung, die ich vorher von dem Film hatte, die dazu geführt hat, dass ich ihn nicht sehen wollte. Ja. Aber ja, also ich fand den wirklich wunderbar. Es gibt einfach so viele Momente. Es gibt ja in Filmen manchmal, gibt es das so eine ganz kleine, also das ist ja, liegt vor allen Dingen bei den Schauspielern, so eine ganz kleine, ein Satz, den jemand sagt oder eine Bewegung oder irgendwas, wo du denkst, so, du kannst gar nicht fassen, dass jemand das so aus dem Leben rüber transportiert, weil es einfach so, also daran wirkt einfach nichts mehr wie inszeniert oder ein Film oder so, sondern es kommt dir einfach so vertraut vor, wie aus dem Leben rausgegriffen. Und das ging mir bei dem Film doch einige Male so. Und dann gibt's aber so ein paar Figuren, also wie zum Beispiel die Mutter, also die Ehefrau von Bruce Dern, die ist zum Teil schwer zu ertragen, hat ein loses Mundwerk und bösartig auch zum Teil und so ist. Die haut dann so Sachen raus, die eben schon auch immer mal für einen guten Lacher sorgen. Wobei man dann immer nicht so richtig weiß, wie man das einordnen soll. Und auch eben, wenn man dann so diese Ehe betrachtet, dann denkt man sich so, irgendwie ist das auch die Hölle, okay, oder die sind jetzt seit 50 Jahren verheiratet. Und man versucht eben die Person immer so ja, also versucht eben so zu bewerten, wie deren Situation so ist. Aber letztendlich kommt man einfach zu dem Schluss, dass eben so Familie auch ist, dass irgendwie alle schrecklich sind, aber vielleicht auch nicht oder doch oder keine Ahnung. Also es ist eben nie so, dass du ganz klar sagen kannst, jetzt ist einer der Arsch und die anderen sind die arm oder so, sondern man interagiert halt so und man lebt dann eben so in seiner Familienhölle über die Jahrzehnte. Wobei Hölle ja nicht immer was Schlimmes sein muss in dem Fall.
Oh Gott, klingt ja alles ganz, ganz schrecklich, aber okay. Ich nehme zur Kenntnis, dass du das gut fandst.
Ich weiß, ich fand es wirklich ganz, ganz toll. Also ist wirklich, ich finde, der Film ist ein Kunstwerk und
gibt's, wirklich toll. Wenn wir gerade bei Kunstwerk sind, gibt es für diesen, dass er schwarz-weiß ist, irgendeine gute Begründung oder ist das nur so, weil der Künstler es so wollte? Oder gibt es dem irgendwas Zusätzliches oder?
Fällt mir ganz schwer zu beurteilen, weil ich eigentlich fast sofort vergessen habe, dass er schwarz-weiß ist.
Das ist also eigentlich schon mal ein gutes Zeichen.
Genau, also es ist auf keinen Fall so, dass es dich die ganze Zeit so anspringt und so schreit Kunst, Kunst, Kunst oder so und deswegen bin ich jetzt in schwarz-weiß, sondern innerhalb kürzester Zeit war mir nicht mehr bewusst, dass es ein Schwarz-Weiß-Film ist. Dann ist natürlich die Frage, müsste es schwarz-weiß sein? Warum muss man überhaupt schwarz-weiß sein? Ich meine, ist natürlich eine Leistung, dass man da nicht die ganze Zeit drauf fixiert ist, aber ich weiß nicht, ob der Film schlechter gewesen wäre, wenn er in Farbe gewesen wäre. Aber Tatsache ist, dass das Schwarz-Weiß mich überhaupt nicht gestört hat. Und ich neige da doch dazu, ein bisschen empfindlich zu sein bei zeitgenössischen Filmen, wenn die schwarz-weiß sind. Also, ja. Hm. Hat mich einfach überhaupt nicht gestört oder beschäftigt oder was auch immer.
Ja, das klingt ja zumindest so, als ob es ja, also nicht so eingesetzt ist, dass es einen ärgert.
Richtig. Jo, gut. Ich gebe 10 Punkte. Ich habe einfach an dem Film nichts auszusetzen und fand ihn wunderbar.
Wow, 10. Schon wieder 10. Das hatten wir doch neulich.
Was habe ich zuletzt 10 Punkte
gegeben? Weiß ich nicht mehr, aber ich habe das Gefühl, dass du das in letzter Zeit öfter tust.
Ja, aber es liegt einfach daran, dass der Panel, der mir dabei hilft, Filme auszuwählen, viel besser geworden ist als vorher, als ich nur alleine Filme ausgewählt habe.
Okay. Und ja, sehr viel besser als die Sneak das für dich getan hat.
Ja, das ist auf jeden Fall wahr.
Aber das ist auch nicht schwer.
Das verwundert uns aber auch nicht wirklich.
Nee.
So, ich muss jetzt den Kater rauswerfen, weil der sonst jetzt die ganze Zeit rummiauen wird. Insofern würde ich mal an die Droge der Wahl übergeben.
Genau, dann berichte ich kurz, was ich hier trinke. Es ist allerdings relativ unspektakulär, denn es ist das exakt gleiche, was ich auch letztes Mal getrunken habe, als ich dabei war, also vor 2 Wochen. Nämlich die immer noch hier rumstehende und mittlerweile doch arg geschröpfte Flasche Knob Creek Kentucky Straight Bourbon Whiskey mit 50%, 100 Proof. Und den finde ich nach wie vor sehr lecker und deshalb wandert er jetzt ins Glas. Und mit ein bisschen Glück kriegt Claudia jetzt auch zurück.
Ja, ich bin wieder da.
Ich habe nur kurz über meinen Whisky gesprochen.
Sehr gut.
Was trinkst du?
Kräutertee.
Oh, nicht schlecht.
Ja.
Ich jetzt getippt, dass du Wasser sagst. Wasser habe ich nämlich auch noch hier stehen. Aber okay, Kräutertee.
Ja.
Gut, nächstes Thema. Was?
Mhm.
Die Liste war gerade weggescrollt. Da ist sie. Ich bin dran. Hurra. Moderiere ich mich selbst an. Ja, ich habe den Blade Runner nachgeholt. Der 2049er Blade Runner aus dem letzten Jahr.
Zum Hintergrund, wie stehst du zum alten?
Finde ich großartig.
Okay.
Wie soll man es sagen? Ich mag den sehr. Den alten. Alles ist jetzt, ich bin jetzt keiner von denen, der alle Schnittfassungen gesehen hat und jedes kleinste Detail da rezitieren kann. Aber immer wenn ich ihn geguckt habe, hat er mir Freude gemacht. Und der neue jetzt, ins Kino habe ich es nicht geschafft. Jetzt der Anlass, warum ich ihn jetzt genau geguckt habe, ist, weil er jetzt auf DVD und Blu-ray raus ist seit einigen Tagen und demzufolge auch in den Leihportalen drin. Ich habe ihn bei iTunes geschaut, auf Englisch. Und jetzt hat man ja gehört, dass der so bildgewaltig ist und Roger Deakins da eben ganz groß abgeliefert hat. Ich muss sagen, das funktioniert zu großen Teilen auch so auf dem Fernseher. Also es ist auch da sehr, sehr gewaltig und auch der Sound ist toll. Ich erkenne da zumindest vom Visuellen her, sieht man vieles von dem, was Roger Deakins zum Beispiel auch in Sicario schon gemacht hat. diese Überflugsbilder von oben runterschauend auf Landschaften und dazu diese dröhnenden Bässe, das war fast 1:1 dieselbe Bildsprache wie in Sicario teilweise, wenn sie da über die mexikanische Grenze und über diese Wüstenlandschaften drüber geflogen sind. Das tut der Sache aber keinen Abbruch, also man merkt da nur gewisse Parallelen. Und was das Blade Runner-ige angeht, fand ich's gut getroffen. Es trifft die Stimmung des alten Films sehr gut und erzählt die Story weiter in einer Art und Weise, die ich nicht vorhersehen konnte, die ich interessant und spannend fand, und die diese Thematiken, was bedeutet es, Mensch zu sein, wie welchen Stellenwert haben Erinnerungen, speziell eben für Leute, die möglicherweise denken, dass sie nicht echte Menschen sind oder also dass sie ja eben diese Replikanten, ja irgendwie Menschen zweiter Klasse, weil sie eben aus dem Reagenzglas sind, und dann haben die aber auch Gedanken, die ihnen ihre Hersteller mitgegeben haben, oder nicht Gedanken, sondern Erinnerungen meine ich jetzt, und das eben die Frage, was sind diese Erinnerungen wert, was sind echte Erinnerungen wert, was macht es aus, ein Mensch zu sein. Diese ganzen Themen hatte ja der erste Film ein Stück weit auch schon. Hier wird es halt weiter gesponnen mit einem schönen neuen Bösewicht-Plot. Und dabei finde ich jetzt Jared Leto als Bösewicht, den ist vielleicht der schwächste Punkt, weil er mir zu überzeichnet war, finde ich jetzt.
Absolut, finde ich auch.
Die seine Handlangerin, diese, jetzt weiß ich den Namen der Schauspielerin nicht. Aber er hat da so eine Replikantin, die quasi für ihn kämpft, die Drecksarbeit für ihn erledigt, und das sehr, sehr eiskalt spielt. Und die fand ich toll. Und die war der, so der eigentliche Bösewicht für mich. Jetzt Jared Leto im Hintergrund, okay. Da ist mir das Production Design manchmal eine Idee zu viel gewesen. Was ich an Blade Runner immer schön fand und was ich auch hier jetzt wieder schön fand, ist dieses abgerockt, was die Welt so hat, ja, dass alles so kaputt ist, und die Art, wie dann eben zum Beispiel dieses Foto, was wir für die Folge 516, was man glaube ich auf allen Besprechungen und so ist, immer dieses Foto gewählt, wo man unseren Protagonisten von hinten sieht, und das ist so ganz diesige, dreckige Welt irgendwie, und alles ist in Neonlicht, alles ist überall nur Werbung, und zum Beispiel, wenn er in seinem Haus die Treppe hochgeht, was das für ein Moloch ist, wo er da wohnt, diesen Flair, das hat der erste Blade Runner schon gehabt, wenn man sich so eine dystopische Zukunftswelt, die so das, wie wir uns jetzt im Moment entwickeln, nochmal 40 Jahre weiter dreht und guckt, wo wir da rauskommen, wenn die Städte immer größere Megacities werden und so runterkommen und gleichzeitig der Kapitalismus komplett frei dreht, was dann dabei rauskommt. Den Teil finde ich toll. Und dann haben wir aber so diesen Teil in diesen Zentralen von der Corporation, die diese Replikanten herstellen. Und da ist dann alles so extrem clean und extrem aufgeräumt. Und da ist das Production Design komplett durchgedreht mit so Artistik-Quatsch, wo man sich fragt, das kann ich nicht mehr glauben, das ist nur noch Kunst. Das sieht einfach aus, weil es aussieht und weil es schön ist und weil die Kamera da was zum Gucken hat, wenn irgendwie die ganzen Wände in reflektierenden Wasserdingen beleuchtet sind oder so. In diesem Büro könnte kein Mensch arbeiten, da würdest du wahnsinnig werden. Das sind so Sachen, diese Szene kommt und ich denke mir, oh, wahnsinnig schönes Bild, was ist das für ein Quatsch? Warum macht jemand sowas? Das ist doch kein Büro, nicht. Und sowas ärgert mich dann, weil das so ein Kontrastpunkt zu dem, die Außenwelt, die sieht unfassbar toll aus, aber die kann ich glauben, weil ich mir vorstellen könnte, dass die Welt irgendwann mal so abgefuckt aussieht, und dass da drin, das ist einfach Blödsinn, der toll in der Kamera aussieht. Und aber nichtsdestotrotz, das hat mich nicht aus dem Film rausgeworfen, weil das Gesamtwerk so recht überwältigend ist einfach, und die sich diese Zeit nimmt, das so unglaublich ruhig zu inszenieren. Also Stefan hatte ja irgendwie, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, gemeint, dass er zwischendurch auch mal so, jetzt habe ich die Besprechung leider nicht nochmal gehört, aber ich hatte das so in Erinnerung, als ob Stefan irgendwie zwischendurch mal so Hängerlängen bemängelt hatte. Vielleicht stecke ich ihm das jetzt auch in den Mund, das hat wer anders gesagt. Aber das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich fand das total angenehm, dass dieser Film sich so Zeit nimmt, so wenn denn die Hauptfigur mal mit der Sache hadert oder überlegt oder nicht so genau weiß, was er jetzt machen soll, dass der Film dann auch diese Zeit hat und dass wir so neue Locations auch Zeit bekommen, die anzuschauen und dieser Film so diese Momente so breit zieht und einen da lange teilhaben lässt dran und es nicht alles so schnell wegcuttet mit schnellen Schnitten und so. Sehr angenehm, sehr anders als das heutige Kino sonst so ist. Natürlich sehr Blade Runnerig auf eine Art und vielleicht auch ein Stück noch krasser übertrieben als der alte. Dass man dann da durch 2 Stunden, weiß ich nicht, 40 oder was durch muss. Das ist dann eben so, aber ich fand's toll. Also ich war sehr, sehr angetan.
Interessant. Also es ist lustig, weil eigentlich hatte ich so das Gefühl, alles, was du sagst, ist ein bisschen anders formuliert, das, was ich auch gesagt habe oder sagen würde. Aber ich hatte schon die ganze Zeit, während du redest, das Gefühl, dass du da auf demselben Weg zu einer positiveren Wertung kommst als ich. Mhm. Und so ist es anscheinend auch. Also, weil ich finde den Film nicht schlecht, aber richtig überzeugt hat er mich auch nicht. Und das, was du sagst, also das mit den Bildern und so, dass das quasi zum Teil so überdesignt ist, gerade in dieser Zentrale und so, das sehe ich genauso. Aber ich finde eigentlich, dass der ganze Film so einen Effekt hat von, ich glaube, ich habe das damals so beschrieben, dass es wie ein Hochglanzmagazin ist. Du machst eine Doppelseite auf, schaust dir es an und denkst so, boah, okay. Und alles ist so unglaublich stimmig und zwar nicht nur visuell, sondern insgesamt. Und dann kommt die nächste Doppelseite und du sagst, boah, okay. Und aber für mich hält der Film narrativ nicht zusammen. Also ich finde einfach, es sind Inseln von tollen Eindrücken und Szenen und was auch immer. Aber für mich funktioniert das nicht ganz letztendlich. Also ich finde, dass er narrativ für mich zu statisch irgendwie ist und nicht wirklich eine Geschichte entwickelt. Also das ist das, was mich gestört hat. Ich finde ihn, ich habe auch Lust, ihn wieder anzuschauen, auch demnächst mal. Vielleicht ändert sich dann nochmal was, aber also mich hat er nicht komplett überzeugt. Leider.
Ja, nee. Ich überlege gerade, wie ich das jetzt einordnen kann, ohne auch irgendwie Story zu spoilern. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, sagen wir es mal so zumindest. Aber es hat mich nicht gestört. Also die Story, die er erzählt, hat mich, fand ich spannend genug. Das Ende, was ja ein Stück weit wie beim ersten auch, die Tür offen lässt für einen Blade Runner 2064 oder sowas. das ist ja alles machbar. Oder eigentlich sogar eher irgendwie ein 2052 oder so. Ich meine, das sieht eher so aus, als ob es dann bald mal weitergeht. Aber ja, ich fand es war genügend Story drin und ich glaube, du hattest damals auch noch über Harrison Ford viel gemeckert, ne?
Ja, also ich finde einfach, dass der nicht überzeugend ist, aber
man sollte ihn nicht on camera weinen lassen, das kann er wirklich nicht gut.
Also ich finde ehrlich gesagt, er kann, das habe ich damals auch schon gesagt, nicht überzeugend stehen, geschweige denn rennen, schießen oder irgendwas machen. Ich finde, er sieht immer aus wie jemand, der sich unwohl fühlt, on camera zu sein. Ich weiß nicht, wie das sein kann, aber so kam es mir auf jeden Fall vor. Vielleicht
ich finde, das ist einfach eine sehr, ich sehe gerade so ein Bild vor mir, wo die sich das erste Mal begegnen in diesem Haus. Und da steht er dann ja mit der Waffe in der Hand so rum und ist schön orange beleuchtet. Und ich finde, er steht halt, wie Harrison Ford immer steht. Also man sieht da sowohl Indiana Jones, man sieht da auch Han Solo, Ford stehen. Also er steht also schon immer ein bisschen komisch, das stimmt schon. Aber
das kann stimmen. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit auch ein paar Filme gesehen, viel ältere Filme, wo er auch auftaucht, wo ich auch nicht nur einmal gedacht habe, dass er ein Störfaktor ist in dem Film, auch in kleinen Rollen, weil ich ihn, glaube ich, einfach für keinen guten Schauspieler halte. Aber gut, er ist in diesem Fall nur einfach eine Kultfigur. Das ist halt, wie ich ihn dann so finde, ist eigentlich irrelevant.
Ja, also mich hat er nicht gestört, außer die Szene, wo er dann weinen wollte. Und außerdem hatte ich, jetzt darf man jetzt auch nicht drüber reden, aber es gibt so eine Szene, wo er emotional wird. Und weil er jemandem begegnet und eigentlich dürfte er da nicht emotional werden, weil er ich finde, dass die Figur an der Stelle nicht emotional werden sollte, dürfte, weil sie zu abgebrüht sein müsste, aber okay, ist sie nicht, dann von mir aus.
Ich finde auch, dass der Gegensatz zwischen ihm und Ryan Gosling in diesem Film besonders zu seinen Ungunsten ist, weil Ryan Gosling in dieses perfekt, also meiner Meinung nach ein bisschen statisch aufgebaut und designt, einfach so unglaublich perfekt reinpasst. Das ist genau die Art von Schauspieler, die Ryan Gosling ist, ja. Du kannst ihn irgendwo hinstellen, er muss gar nichts sagen, er sieht einfach cool und in dieser ganzen Szenerie verankert aus. Und wenn du dann Harrison Ford daneben stellst, der eben schon beim Stehen so irgendwie unbeholfen aussieht und du denkst so, das ist einfach, dann ist er für mich so ein Fremdkörper in einem perfekten Bild. Also irgendwie habe ich mich die ganze Zeit an seiner Präsenz gerieben, wenn er da war. Aber gut.
Hm. Ja. Nun ja.
Ja. Aber ich meine, also ich finde auf jeden Fall, dass das sehr lohnend ist, sich diesen Film anzuschauen. Ich will gar nicht niemanden jemals davon abgeraten haben, ihn anzuschauen oder so. Aber ja, und ich habe eben auch ein bisschen an ihm gerieben.
Die, diese komischen Liebesroboter, die man sich da kaufen kann, oder Liebeshologramme. Also er hat ja da so eine Freundin, die aus ein Hologramm ist. Diese ganzen Szenen, das sieht einfach so unfassbar toll aus. Also wenn die immer so halb durchsichtig ist und hin und wieder mal so lustige Fehlpixel hat, wenn sie da so irgendwo hin projiziert wird und es scheint immer so ein kleines bisschen der Hintergrund durch. Und es gibt dann eine Szene, wo sie dann draußen auf dem Dach steht mit Regen und Schnee und so. Das sieht einfach alles so unfassbar gut aus.
Also keine Frage. Ja. Absolut. Also das ist einfach, ich weiß nicht, das, man kann nicht abstreiten, dass dieser Film unfassbar gut aussieht. Das ist einfach so. Also
von daher schon, was du eben sagtest, es ist lohnend, sich den anzuschauen. Zweifelsohne, und wenn es nur für die Optik ist. Also das muss man einfach gesehen haben, glaube ich.
Also ich finde es nicht, ich finde, würde auch nicht sagen, dass es nur die Optik ist. Und ich bin auch, ich meine, ich mag Ryan Gosling als Präsenz, ich mag dieses ganze Setup, ich mag das Genre und sowas. Also so vieles daran spricht mich einfach schon an sich an. Und es war auch so, ich habe mich nicht über diese 2 Stunden, 40 Minuten geärgert oder so. Der Film hat mich wirklich, während ich ihn angeschaut habe, hat er mich vollkommen ausreichend unterhalten und überwältigt eben. Du bist überwältigt, deswegen ist mich auf jeden Fall ohne Probleme über die Zeit getragen. Es ist eher so im Nachhinein, da ich dann so gedacht habe, so okay, wie hat er denn erzählt und was passiert jetzt bei mir und sowas, fand ich einfach, dass so viel mehr möglich gewesen wäre. Ich glaube, ich hatte auch einfach gehofft, dass ich da rausgehe und sage, Film des Jahres, keine Frage. Und das war es halt nicht.
Okay.
Ja.
Gut, dann war das mein Nachklapp zum Thema 2049. Und du hast noch einen Film.
Ja, ich habe den Film In a World. Die das Macht ist der
doch,
Stimme
ist heißt so. Auf
Deutsch noch, ja?
Ist das nicht dieser Satz, den dieser Trailersprechertyp immer?
Genau, genau das.
Okay.
Ich werde das verlinken. Ich habe eine Seite gefunden, wo so ein paar dieser klassischen Inner World Trailer gesammelt sind. Kann man sich die Trailer anschauen und schauen, wie das damals war. Genau darum geht's da. Es geht eben um diese Voice-Over-Sprecher-Tradition, die irgendwann in den 80ern oder sowas sich dann so durchgesetzt hat, wo es eben dann immer diese dunklen Männerstimmen gab, die zu irgendeinem Trailer gesagt haben, in a world, in which und so weiter. Und dann wird halt irgendwas erzählt, um das Setup des Filmes einzuführen. Und das ist eben, war dann eben so eine Tradition, die irgendwann so zur Selbstparodie wurde eigentlich. Und in diesem Film geht es, der ist von 2013, Regie führt Lake Bell, die auch die Hauptrolle spielt, geht es um eine junge Sprecherin, die vor allen Dingen so als Sprechcoach arbeitet, aber gleichzeitig eben auch so in diese Voice-Over, in dieses Feld so mit rein möchte. Ihr Vater ist so eine der großen Stars dieses Feldes. Aber es ist eben auch ein Feld, was sehr dominiert wird von Männern, also wo Frauen nicht so, es nicht so leicht schaffen, gerade in dieser Trailer-Sache. Und sie versucht da eben ein bisschen
ganz
den Fuß
kurz,
in die Tür zu
rum. Überhaupt? Also
was?
Ist dir ein Trailer bewusst, wo diese Voice-Over-Geschichte von einer Frau gesprochen wird? Hast du sowas schon mal?
Also nicht, dass mir bewusst wäre.
Mir nehme ich auch nicht. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir das gerade mal so auf.
Ja, also es gibt es wahrscheinlich schon, aber es ist...
Also schwer haben ist da vielleicht schon ein Euphemismus an der Stelle.
Ja, ja, genau. Und also genau darum geht es eben in diesem Film. Eben, sie versucht eben so ihren Weg zu machen. Der Film wird manchmal auch so ein bisschen als, also er ist eine Komödie, er wird manchmal auch so ein bisschen als romantische Komödie verkauft, je nachdem, wo man ihn verkaufen will wahrscheinlich. Was ein bisschen fehlleitend ist, weil es geht schon sehr stark um sie und es geht nicht so sehr darum, mit wem verbandelt sie sich? Dann würde meiner Meinung nach auch dem Geist des Filmes so ein bisschen widersprechen, weil es ja hier darum geht, sie soll es schaffen. Es geht nicht darum, dass am Schluss irgendwie es vielleicht ein Paar gibt oder sowas, sondern es geht eben darum, wie sie versucht, in dieses Business zu brechen. Und da gibt es so verschiedene Elemente. Es ist ein bisschen Vater-Tochter-Geschichte. Ein bisschen bekommen wir einen Einblick in diese Art, in diese dieses Berufsfeld, was ich sehr faszinierend fand. Ich fand das sehr, hatte mich damit noch nie beschäftigt und fand das wirklich sehr interessant. Ich finde, der Film ist sehr witzig geschrieben und ist sehr kurzweilig. Er ist auch nicht sehr lang, also ich glaube knapp über 90 Minuten oder so. Und so ein bisschen, vielleicht gibt es sogar so ein Screwball-Aspekt, also ein bisschen Geschlechterkampf, sehr witzige, bissige Dialoge und sowas. Ja, also ich finde einfach, an diesem Film ist sehr vieles sehr schön. Er ist wirklich sehr kurzweilig. Er ist nicht ganz perfekt, würde ich auch sagen. So ein bisschen ist es so, dass er vielleicht zu viele Dinge gleichzeitig machen will und dadurch nicht so kompakt ist, wie er vielleicht sein sollte. Aber ja, ich fand ihn sehr sympathisch. Ich mag auch Lake Bell. Finde, dass sie eine irgendwie ungewöhnliche, bisschen, naja, so aus ein bisschen aus dem Raster der auch der Leading Ladies rausfallende, frische Frau ist. Und ich mochte den Film. Also, wer ihn noch nicht gesehen hat und Lust auf dieses Berufsfeld, eine Komödie mit einer weiblichen Hauptdarstellerin hat, schaut euch In a World an.
Sehr gut.
Ja.
In a World of Voice Acting.
Genau.
Klingt gut. Würde ich vielleicht sogar mal schauen, wenn er mir über den Weg läuft. Wo hast du ihn gesehen?
Ich habe ihn auf DVD bestellt.
Ah, okay.
Also es war mal wieder so ein Ding, dass er Film der Woche in meinem Filmclub war. Und in dem Fall, glaube ich, war er, wenn dann nur auf Deutsch verfügbar oder sowas zum Stream und deswegen habe ich in dem Fall ihn auf DVD gekauft. Allerdings ist das auch schon wieder ein paar Monate her. Er steht schon eine Weile auf meiner Liste hier, der Filme, die ich gesehen habe, insofern. Ja.
Okay.
Also, haltet die Augen offen nach In a World. Gut, ich sehe noch Odyssey.
Odyssey ist ein Spiel, ein iOS-Spiel,
ja.
Das ich jetzt gerade hart durchsuchte. Das ist die Fortsetzung, es das heißt eigentlich Altos Odyssey. Die Fortsetzung von Altos Adventure, das ich vor, ich weiß nicht, einigen wenigen Wochen schon mal besprochen habe, da war ich relativ late to the party, was Altos Adventure angeht. Der Stefan hatte das wohl schon vor dutzenden Monaten mal besprochen. Und es ist ein sehr simples One-Button-Game. Man fährt mit einem Snowboard im ersten Teil einen Hang herunter. Man sieht das Ganze so von der Seite, es ist alles gezeichnete Grafik. Man sieht den Berg von der Seite und der oder die Snowboarderin, da gibt es mehrere Figuren, die man dann so freispielt nacheinander, fährt den Berg herab und da sind dann gelegentlich Hindernisse. Man muss dann einfach aufs Display tippen, dann springt die Figur. Und wenn man den Finger auf dem Display lässt, während die Figur springt, dann macht sie einen langsamen Rückwärtssalto, also einen Backflip. Und natürlich sollte man den so timen, den Sprung und den Backflip, dass man einmal rum ist mit der Umdrehung, bevor man wieder auf den Boden aufkommt, sonst geht das nicht gut aus. Und das erste Spiel, Altos Adventure, zeichnete sich halt dadurch aus, dass es einfach tolle Musik, toll gezeichnete Grafiken, es war einfach ein endloser Berg. Das Spiel generiert halt einen Berg, der nie endet. Du fährst immer weiter runter, kommen dann so Abgründe, über die du rüberspringen musst. Und es gibt so Steine im Weg und im ersten Teil musstest du immer, Lamas sind dir immer im Weg rumgerannt, die musstest du einsammeln, warum auch immer. Die waren da halt, der ganze Berg war voller Lamas ständig. Und es gab dann auch so die hießen die Älteren. Das war so eingeborene Bergvolk Menschen, die dann, die du aufwecken konntest, wenn du über sie drüber gesprungen bist. Und die haben dich dann verfolgt. Und dann musstest du denen entkommen. Das war auch eins dieser Hindernisse. Also es hatte so 4, 5, 6 Elemente, die sich immer wiederholten, aber in automatisch generierten Bergen, die immer anders waren. Und das Spiel stellte dir dann so verschiedene Aufgaben, um ins nächste Level zu kommen. Sowas wie, was weiß ich, mache einen dreifachen Backflip oder mache einen Backflip über einen Älteren drüber oder springe mit einem doppelten Backflip über einen Abgrund oder solche Dinge. Du hast dann so verschiedene Aufgaben und wenn du die erfüllst, dann geht's weiter. Oder du kannst auch einfach nur so einen Zen-Mode aktivieren und einfach nur den Berg runterbrettern. Und das Ganze tatsächlich diese vom Bedienkonzept her, man hat einen Finger auf einem Display, wo man entweder draufdrückt oder länger festhält und mehr gibt es nicht zu bedienen. Es gibt nichts zum zweiten zu wischen, zum noch mehr Knöpfe oder so. Es ist eigentlich sehr simpel und trotzdem ist es unglaublich addictive. Also man kann da einfach stundenlang, der Soundkulisse ist toll, die Musik ist sehr so beruhigend, zen-mäßig und es hat natürlich eine gewisse Action-Komponente, man muss da auch ein bisschen Timing haben und man entwickelt dann irgendwann so diese Fähigkeit, die es braucht, um da vernünftig runterzufahren. Und ich hatte bei vielen anderen von diesen One-Button-Spielen immer so, also Tiny Wings oder solche Dinge, die große Erfolge waren, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, das ist dieses Genre ist nicht für mich. Ich habe da keinen größeren, längeren Spaß dran. Und Aldous Adventure war komplett anders und hat mich komplett geflasht. Und jetzt kam eben am, ich glaube, 22. Februar Aldous Odyssey, die Fortsetzung. Die spielt jetzt in der Wüste und man fährt also immer noch mit einem Snowboard oder mit einem Sandboard dann jetzt eben, aber das ist von der Sache her erstmal das Gleiche, Wüstenhänge runter und demzufolge ist die ganze Grafik jetzt sehr so ein bisschen orientalisch. Da gibt es dann alte Tempelruinen und dann teilweise geht es so ein bisschen in so dschungelartige Landschaften über, wo man so Dinge hat, die aus Lianen geklüpft sind, auf denen man rumtricksen kann oben. Und die Älteren, die einen früher verfolgt haben, dieses Bergvolk, die sind jetzt ersetzt durch einen kleinen Lemurenaffen, der einem immer auf den Fersen ist, wenn man ihn aufweckt, den man dann auch nur abschütteln kann, indem man über einen Abgrund springt, wo er nicht hinterherkommt. Und das Ganze ist jetzt sehr viel mehr abwechslungsreicher. Also es gibt sehr viel mehr unterschiedliche Objekte, mit denen man irgendwie interagieren kann. Die grundsätzliche Spielidee ist immer noch dieselbe. Man hat einen Finger und das kann man entweder kurz tappen oder halt gedrückt halten für Springen oder eben dann Springen mit Backflip. Das ist nach wie vor alles, was man tun kann, aber es gibt viel mehr unterschiedliche Dinge, die irgendwas machen. Also wie gesagt, der Lemur und es gibt so Wände, an denen man langfahren kann, die helfen einem und es gibt Ballons über, also so komische Heißluftballons, auf denen man so rumbouncen kann, wenn man es schafft, oben auf einen drauf zu kommen, dann bouncen die so. Und dadurch gibt es mehr verschiedene Wege, wie man diese Landschaft durchfahren kann. Aber das grundsätzliche Prinzip ist immer noch das gleiche, aber es ist ein bisschen abwechslungsreicher geworden. Und es sieht halt nach wie vor total toll aus. Also diese gezeichneten Landschaften und diese gezeichneten Gegenden, die sind einfach schön im Hintergrund mit dem Sonnenuntergang und Wetterwechsel, es gibt Sandstürme, es gibt Tornados, es gibt Regen, es gibt alles Mögliche, was es im ersten Teil auch gab. Im ersten war halt alles so Alpinlandschaft und jetzt sind wir halt mehr so Wüste und Dschungel. Das macht schon mal grundsätzlich so eine andere Grundfarbe, ist alles mehr so orange-braun sandig, aber nach wie vor total toll gezeichnet und zieht einen sofort rein und man setzt sich Kopfhörer auf und spielt nur mal eben schnell ein Level. Ich will nur schnell eben ein Level und dann sind 35 Minuten weg und du hast 6 Level gespielt und hast nicht gemerkt. Hat mich schon wieder voll in seinen Bann gezogen, ist ein wunderschönes Spiel. Auf iOS kann ich nur empfehlen, wer da anfällig ist, dann jetzt Vorsicht, das zieht eine Menge.
Lieber nicht, ja, genau. Das lassen wir lieber.
Genau. Ja, ja, Aldous Odyssey auf iOS.
Sehr gut, klingt wirklich gut. Also schaue ich mir das lieber nicht an.
Gewaltfreie Computerspiele sozusagen.
Genau. Ja, aber ich finde ja immer irgendwas, vor dem ich Angst habe. Nee, aber ich werde auf keinen Fall mit sowas jetzt auch noch anfangen. Es gibt schon genug Dinge in meinem Leben, die Zeit verschwenden, die ich eigentlich nicht habe, insofern.
Ja. Das kenne ich. Ja, in dem Fall wirst du wahrscheinlich vor dem Lemur Angst haben.
Ja, ich glaube auch.
Der ist wirklich gemein. Also der hat mich schon so oft gekriegt. Weil ich habe das Gefühl, der ist schneller als die Älteren früher. Und der kann jetzt nämlich auch oben, wenn du, früher gab es solche Seile zwischen zwei, also das nannte sich, also es war wie so ein Band, wie so ein Kabel, was oben zwischen zwei Häusern gespannt ist, da sind so Wimpel dran gewesen. Und wenn du durch einen Sprung es geschafft hast, auf dieses Kabel zu kommen, dann konntest du darauf lang grinden. Mhm. Und der Ältere ist auf jeden Fall unten weiter mit seinem Lama lang geritten. Der konnte ja da nicht hoch. Das Lama kann ja nicht grinden. Und jetzt ist das aber in dem neuen, der Lemur, der kann halt oben auf dem Kabel lang rennen. Das heißt, du kannst dich nicht kurz mal eben da hochretten und sagen, da kannst du mich nicht kriegen, jetzt kann ich hier, so lange wie das Kabel ist, kann ich da oben lang grinden und dann bin ich erstmal sicher vor dir. Außerdem gibt es einen Speed-Bonus, wenn man dann wieder runterkommt. Aber dieser verdammte Lemur, der kommt damit hoch, der kann dich auch da oben fangen. Das ist jetzt viel, viel schlimmer. Und deshalb ist man jetzt immer sehr viel mehr gehetzt, wenn der Lemur hinter einem her ist. Ja. Also das wäre dann das, wovor du Angst haben könntest in diesem Spiel.
Mit Sicherheit, ja.
Okay.
Ja, sehr schön.
Nächstes Thema. Du hast es letzte Sendung schon angekündigt.
Genau.
Du warst Fremdpodcasten. Erzähl.
Richtig. Ja, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich wurde eingeladen von Paula und Daniel vom Spätfilm-Podcast, mit ihnen eine Folge aufzunehmen zu einem Truffaut-Klassiker. Sie küssten und sie schlugen ihn. Oder andersrum. Nein. Und darüber haben wir gesprochen, was wirklich sehr schön war. Ich meine, was natürlich ganz anders bei den Kollegen ist, dass die sich über Spoiler keine Sorgen machen müssen, weil eben einfach über einen Film gesprochen wird und sich von selbst versteht, dass jeder, der den nicht kennt und ihn nicht gespoilert haben möchte, eben gar nicht einschaltet oder so.
Genau, die den einfach nicht hört, ja.
Genau, und und dann haben wir eben ein bisschen darüber gesprochen. Auch sehr schön war, mal mit einer anderen Frau zu podcasten. Das freut mich natürlich auch. Und es war einfach sehr nett bei den beiden. Und wir hatten ein schönes Gespräch zu dem Film, den ich übrigens auch wirklich beeindruckend und sehr gut fand. Und auch so interessant, weil das eben so ein Film ist, der so prägend war für die Nouvelle Vague, aber auch ansonsten eben für viel, was danach kam, gerade im französischen Kino. Und das ist ja immer interessant, wenn du so eine Lücke schließt von eben so einem Klassiker, den du nicht kanntest, der sich aber auf alles mögliche andere ausgewirkt hat, was du dann irgendwann gesehen hast und so. Und dann plötzlich so siehst du, okay, das war das Puzzleteil, was mir immer gefehlt hat. Und da kommt einfach vieles her. Das ist in dem Fall auf jeden Fall so. Und ich habe das sehr genossen. Also wirklich schönes Gespräch, sehr nette Kollegen, die beiden. Und den Spätfilm-Podcast könnt ihr euch natürlich gerne auch mal anhören, wenn ihr das nicht sowieso schon tut.
Genau, wir werden die aktuelle Folge verlinken.
Ja.
Und ja, ich fand das auch ein schönes Gespräch. Ich habe es mir angehört und benutze das jetzt als Überleitung zu unserem nächsten Thema, denn ich habe es mir angehört auf dem Weg zu Christophs Geburtstag. Das war auch da, wo wir uns zuletzt getroffen haben. Und da kam Richtig. Ich da rein und du saßt da und irgendwie hattest du eh schon die letzten 30 Minuten in mein Ohr geredet.
Also alles wie immer.
War schon ganz lustig so. Ich komme da so rein. Ja, Claudia, ja. Ist ja klar, du warst ja eh schon da jetzt die ganze Zeit im Auto. Dabei warst du da gar nicht im Auto. Ja.
Ja.
Genau.
Nein.
Ja, der Christoph hat Geburtstag gefeiert. Eine große Party. Das war,
ja.
Das war sehr nett.
Das war wirklich schön. Ja, mal wieder euch sehen und viele Leute. Der Christoph wohnt jetzt ja auch so, dass er ein paar mehr Leute einladen kann. Wir haben uns da schon so einen kleinen Merkzettel an den Kopf geklebt für zukünftige riesige Podcast-Partys.
Ja, oder definitiv, so. Genau.
Und ja, es gab ein paar Drinks. Ich habe allerdings nicht so viel getrunken, da ich nach Hause kutschiert habe später in der Nacht. Aber ja, war wirklich sehr nett. Und natürlich nachträglich nochmal auch auf diesem Weg alles Gute dem Christoph, genau, mit dem wir feiern durften.
Das war wirklich sehr schön. Ich stand ein bisschen hinter der Bar und habe dort dafür gesorgt, dass andere Leute viel getrunken haben. Und man hat dann bemerkt, dass die Party den Endpunkt erreicht hat, als Christoph und ich dann dort saßen mit zwei Ukulelen in der Hand und komplett stümperhaft, muss man sagen, komplett talentfrei versucht haben, irgendwie die amerikanische Nationalhymne auf der Ukulele hinzustümpern.
Ich habe es aber immerhin erkannt, was sie da spielten. Ja, so.
Das war so, ich glaube, du hast dann aber auch kommentiert oder irgendwer anders hat das dann so von hinten reingeworfen, so die Party ist jetzt komplett am Ende, wenn wir an diesen Punkt angekommen sind.
Ja, ich fühlte mich von euch an Fergie erinnert. Die doch vor kurzem, ja, von den Black Eyed Peas, die doch vor kurzem bei einem NBA-Spiel die amerikanische Nationalhymne getötet hat.
Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Mit wilden Verzierungen. Das ist wirklich sehr schön. Wer das nicht gesehen hat, sollte sich das mal noch im Internet anschauen. Das ist wirklich traumhaft. Okay. Ich glaube, es sollte eine Jazz-Version werden. Ja.
Den Anspruch schön,
wer noch mehr dazu möchte, kann dann noch sich anschauen, was Jimmy Kimmel dazu gesagt hat. Das ist auch ganz gut. Also, daran fühlte ich mich ein bisschen erinnert, aber es war dann auch höchste Zeit für eine musikalische Einlage insofern. Ja, ihr habt euch da einfach geopfert.
Unsere Intention war nicht, das irgendwie zu interpretieren oder sonst wie, sondern einfach nur halbwegs erkennbar hinzubekommen, ja. Aber auch das ist uns, glaube ich, also erkannt hast du es ja, aber alles andere ist uns, glaube ich, misslungen an der Stelle.
Ja, naja. Ja, sehr schön war auch, dass wir dort ja noch zwei Besucher unserer 500-Folgen-Party hier getroffen haben wieder. Das war auch sehr schön.
Ja, genau.
Allerdings weiß ich nicht, ob die uns hören. Hören die uns?
Wenn sie zur 500 kommen, müssen sie uns doch hören, weil wie sind sie sonst an die Plätze gekommen?
Vielleicht hätten sie einen Geheimtipp.
Nee, ich glaube nicht.
Na gut.
Ich glaube, da wird schon gehört.
Dann viele Grüße.
Genau. Ja, dann sind wir durch die Themenliste für diese Woche. Du wolltest noch was für die nächste Woche ankündigen.
Richtig. Nächste Woche werde ich über den neuen Duncan Jones Mute sprechen, der seit Christophs Geburtstag auf Netflix verfügbar ist. Ich habe ihn gestern Abend fast gesehen. Ich bin nicht ganz durchgekommen, weil wir dann ohnmächtig wurden.
Es lag das an dem Film oder hattest du was?
Ich glaube, es lag am Vorabend bei Christoph, okay. Dass wir dann etwas übermüdet waren. Dann haben wir es einfach nicht bis ganz zum Ende geschafft. Und heute Abend hätte ich ihn fertig schauen können, aber dann wollte ich dem Marc nicht in den Rücken fallen, in den ich jetzt schon vorauspresche. Deswegen fehlen mir noch 20 Minuten. Ist natürlich so, Duncan Jones, dadurch, dass ich Moon so unglaublich fantastisch finde und Source auch sehr gut finde. Und da sind einfach meine Erwartungen monstermäßig hoch gewesen. Ich habe dann ein paar Freunde, die direkt am Freitag angefangen haben, den Film zu schauen. Und schon nach wenigen Stunden des Tages kamen dann so die ersten Meldungen, dass er halt nicht so richtig gut ist. Und das war dann erstmal so ein Stich ins Herz. Und dann dachte ich so, ah ja, ich muss ihn mir aber selbst anschauen. Und wie gesagt, jetzt bin ich dabei. Und ja, fände ich cool, wenn vielleicht ein paar andere von euch ihn sich auch anschauen, wenn sie denn Lust drauf haben. Und dann könnten wir nächste Woche nach der Folge in den Kommentaren mal drüber reden, wie ihr das so seht.
Genau, also Mute schauen auf Netflix wäre jetzt sozusagen die Hausaufgabe für die Hörer.
Genau,
Hörerin.
Und richtig.
Und damit sind wir dann jetzt wirklich durch die Liste und bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Das war die Folge 526 des Sneakpods. Auf sneakpod.de nehmen wir auch zu dieser Folge natürlich Kommentare entgegen. Ihr kennt das Spiel ja und Facebook und Twitter und sowieso. Und bis zur nächsten Woche, wo wir dann über Mute und über andere Themen reden. Tschüss und danke fürs Zuhören.
Tschüss.